Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Das ist der Game Changer, der Fußball Podcast. Und mein Name ist Valentin. Ich bin heute zusammen mit einem Comebacker hier am Start. Er ist wahrscheinlich die brünste Person hier im Raum. Herzlich willkommen, Till, zurück aus den Ferien.
Ciao, Valle. Freut mich, dass ich wieder da bin.
Ja, es freut mich auch, dass wir mal wieder zusammen das Vergnügen haben. Ist jetzt doch ein bisschen länger her. Und ja, du als, sagen wir, Connoisseur von der Fußball-Fankultur, hast du natürlich uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern gefehlt?
Ja, ihr habt mir auch gefehlt. Also ich habe natürlich da trotzdem reingelost und bin da durch euch auf dem Laufenden geblieben, auch in den Ferien. Aber natürlich hier hocken. Habe ich schon vermisst. Darum ja, freut mich eben, wie gesagt, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, mich freut es, wie gesagt, auch. Und dementsprechend würde ich sagen, wir lassen uns gar keine Zeit verlieren und in das Fußball-Göpp-Wochenende bei den Männern einsteigen. Wobei, es hat ja noch unter der Woche zwei Nachtragsspiele gegeben in der Super League. Zum einen ist das Sion Servette und zum anderen Lugano gegen Lausanne. Till, jetzt meine Frage an dich, mit welchem Spiel hättest du am liebsten angefangen?
Ja, fangen wir doch an mit Sion Servette. Ich glaube, es sind ja die auch zwei von den grösseren Sorgenkinder gewesen, Servette und Lugano, die jetzt hier unter der Woche gespielt haben. Und Servette, ja, es geht mit dem Göpp weiter, darum kann man nicht von einer allzu grossen Erleichterung reden, aber direkt nach dem Spiel wird es sicher eine Erleichterung gewesen sein für Servette, dass sie hier in Sion den ersten Saisonsieg holen, wo sie auch aus meiner Sicht verdient haben. Sion doch nicht das aufs Feld gebracht hat, was sie gezeigt haben bis jetzt, diese Saison.
Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht gewesen vom Resultat. Wir haben es letzte Woche schon im Podcast gesagt, aber darüber geschwätzt, dass sie eigentlich aus einem sehr guten Moment rausgekommen ist. Allgemein eigentlich bis jetzt einen relativ guten Eindruck hinterlassen hat in dieser Meisterschaft. Und ja, Servette eigentlich mehr oder weniger fast das Gegenteil. Klar, man hat Ansätze gesehen gegen den FCZ. Der FCZ hat sicher glücklich dort das Spiel können ziehen. Aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Sieg für die Genfer, um mal endlich ja, in die Meisterschaft den Fuss durch reinheben.
Ja, ich meine, was man muss sagen, ich habe es ein bisschen angetönt. Mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich habe da auch, es gibt da gewisse ja, Influencer kommen, sagen wir es einfach Influencer, aber auf TikTok läuft man sein oder andere Mal so einen Sion-Fan über den Weg, wo sehr hässig war nach dem Spiel. Ich habe es zum Teil auch ein bisschen verstanden. Ich meine, sie haben gegen Vinti, ist es gewesen, glaube ich. Ja. Haben sie ja gerade mit dem Luke Mbila haben sie da einen starken Spieler gehabt, der jetzt nicht von Anfang an gespielt hat, sondern Schuarev. In der Hälfte hat dann Didier Dolo reagiert. Die Goals sind auch in der zweiten Hälfte gefallen. Darum ist natürlich immer die Frage, wie viel man auf so einzelne Wechsel kann irgendwie rückschliessen. Aber es ist schon auch, sage ich, eine gewisse Tendenz zu vercoacht, eventuell bei Sion.
Ja, gut möglich. Also Nivo Kasi und Luke Mbila haben zusammen in den letzten Match für Sion-Verhältnis, wenn wir jetzt gerade noch mit Blick auf die letzte Saison schauen, für sehr regelmäßige Torgefahr gesorgt und dementsprechend hat man ja eigentlich schon davon ausgehen dürfen, dass nicht allzu viel geändert würde werden. Schuarev ist ja schon auch ein Spieler, ein Unterschiedsspieler, der für gefährliche Situationen kann sorgen kann. Aber gut, ja, wir können es auch so sehen und sagen, Servette hat jetzt gerade im vorletzten Spiel eben gegen den FCZ nicht nur schlecht gespielt und dementsprechend ist auch ein bisschen die Frage, wenn der Knoten mal platzt.
Ja, und sie haben sicher auch diesmal, sag ich auch in einer Situation, ich denke jetzt gerade ans zweite Goal, das war ja ein riesen Billiard-Goal gewesen, haben sie das Glück mal auf ihrer Seite gehabt. Ich meine, Rass, der jetzt Doppelpack schießt, wo er verletzt war, wo glaube ich am Anfang der Saison viel Hoffnungen reingelegt worden ist, macht jetzt einen Doppelpack, das tut ihnen sicher gut, aber ja, wir wissen, wir reden nachher noch über den Göpp und dementsprechend ist jetzt, stand heute die Stimmung schon sicher wieder eher auf dem Tiefpunkt bei Servette.
Hey, ich glaube, dort muss ich einfach wirklich noch viel finden. Also ich finde es sicher gut aus Sicht von der Servetter, dass sie jetzt offensichtlich wieder einen Stürmer haben, einen Fixen, der die Position, sofern fit, kann ausfüllen. Ich glaube, das braucht ihr Spiel extrem. Wenn es auch schon angetan kann, Gonja Stevanovic noch nicht so in Form kommen, wie auch schon, oder wie wir sie sonst eigentlich gewohnt kennen. Antunes auch noch nicht so ganz den Rhythmus gefunden, wo seine Qualität zum Tragen kommt. Von dem her, ja, also mal schauen, wie sie jetzt nächste Woche in der Meisterschaft werden auftreten. Zum Spiel vom Göpp kommen wir, glaube ich, nachher. Und ja, für Sion ist es natürlich schade, wenn man jetzt eigentlich so ein bisschen gebrochen worden ist im Rhythmus, den man in der Meisterschaft aufgebracht hat. Aber da, glaube ich, ist noch nicht allzu viel Panik rum.
Ja, gerade weil die im Gegensatz zu Servette dann am Wochenende eigentlich relativ souverän das Weiterkommen im Göpp gesichert haben.
Genau, obwohl man fairerweise muss sagen, dass sie einen deutlich einfacheren Gegner gehabt haben. Ja. Gut, du hast schon angetönt, das zweite Spiel war ein Spiel von zwei Sorgenkindern, nämlich von Lugano gegen Lausanne. Und ja, wenn man aufs Resultat schaut, das Spiel geht nämlich 1-1 aus, muss man sagen, ich glaube, das ist so mit das Resultat gewesen, wo keiner wirklich etwas hilft. Ich glaube, beide hatten einen Sieg dringend nötig gehabt. Dementsprechend, ja, was machen wir aus dem Spiel?
Für mich Spieler ist eigentlich relativ unspektakulär gewesen. Für mich haben einzelne Personen ein bisschen rausgeragt. Sicher Renato Steffen, der das Spiel geprägt hat. Zum einen durch eigentlich eine gute Leistung, wie man sich von ihm auch schon gewohnt ist, so die da aggressiv wieder zu sein.
Hat auch bis jetzt eher Mühe gehabt in dem Spiel, dem ganzen Stempel aufzudrücken.
Er ist einfach so in dem Spiel gefühlt an jeder spielentscheidenden Situation beteiligt gewesen. Also das 1-0 leitet er mit einem super Pass ein. Dann ist er bei der, wo wir vielleicht auch noch kurz darüber reden können, bei der VAR-Situation beteiligt mit der Roten. Und dann am Schluss kriegt er selber rot, verletzt sich dabei noch. Also er ist omnipräsent gewesen, im Positiven wie auch im Schlechten in dem Spiel.
Ja, ich glaube, Lugano ist sicher auch eins von diesen Teams, wo aufgrund von der bisherigen Spiel gerade aktuell mehr über den Kampf muss kommen. Ich meine, gegen St. Gallen im Spiel davor sind sie nicht die schlechtere Mannschaft gesehen, haben auch spielerisch durchaus immer wieder ja, ihre Momente gehabt, die man auch von Lugano kennt. Und ja, wenn das vielleicht zusammenkommt, auch mit dem Element, das Renato Steffen nebst der spielerischen Qualität kann reinbringen kann, dann wird auch dort früher oder später der Knoten platzen. Da bin ich überzeugt. Was ich mir einfach frage, ist, ob Lugano dann effektiv noch ein Spitzenteam in der Super League wird sein oder ob Lugano in dieser Saison über lange Zeit muss kleinere Bötchen backen.
Ja, also danach sieht es im Moment aus. Steffen fehlt jetzt auch mindestens zwei Spiele rot gesperrt. Ich weiß nicht, wie gravierend die Verletzung ist, aber im Moment bleibt Lugano sicher dort unten. Sie sind im Göpp nicht mehr dabei, sie sind europäisch nicht mehr dabei. An gewissen Sachen hat der Grotschi dort gleich festgehalten. Ich meine, vor allem die Rotation hat wieder ziemlich rotiert. Das haben wir letzte Saison noch positiv rausgehabt, wo sie Dreifachbelastung hatten. Jetzt im Moment kann ich es nicht ganz nachvollziehen, wenn man noch ein freies Wochenende vor sich hat. Aber ja, also ich glaube, die Personalie wird sicher immer noch beobachtet, genau, die Grotschi Torti. Ist jetzt nicht das Spiel, wo ich muss sagen, hey, nach dem musst du jetzt wirklich kicken. Aber der hat sicher Feuer unter dem Allerwertesten, definitiv.
Ich nehme an, was der eine, also die eine oder andere Hörer oder Hörerin jetzt schon fast auf der Zunge brennt und hofft, dass ich es noch anspreche, ist Till, du als weiß, durchaus kommt. Kritischer Betrachter von David van Balmos, zumindest zu Zeiten von IBE letzte Saison, wo er dann auch degradiert worden ist. Dir wird auch nicht entgangen sein, dass er neu bei Lugano ist und Amir Saipi verdrängt hat, respektive die Entscheidung für David van Balmos ausgefallen ist. Wie siehst du die ganze Diskussion?
Also ich habe den Ball natürlich letzte Woche schon, oder vorletzte Woche, glaube ich, schon mitbekommen, als wir den Transfer besprochen haben, dass sie da auch ein Grüßchen an mich gerichtet haben. Vielleicht ist es gar nicht nötig, da groß auszuschweifen, aber einfach schnell zum Klarstellen. Bei IBE ist es mir ja nicht wirklich um ihn per se gegangen, sondern dass du hinter dran halt Marvin Keller hast, der sicher die Rolle als zweiter Goalie zu Recht nicht mehr allzu lange mitgemacht hat und es einfach zukunftsweisend viel die bessere Option war, was ich jetzt glaube, wo jetzt jeder würde zustimmen, war halt die Vereinslegende David von Balmos, ja, wie du es gesagt hast, zu degradieren. Er hat dort sicher auch ein paar nicht so gute Matches gehabt, die das noch zusätzlich beführt haben, die den anstehenden Wechsel. Aber dass er natürlich seine Qualitäten hat, das habe ich nie abgesprochen in dem Sinn. Und das hat man jetzt auch in diesem Match eigentlich und, wieder gesehen. Und die Präsenz, die Erfahrung, die er ausstrahlt, hat ein, zwei gute Saves gehabt, im Goal kann er nichts machen. Darum, ich finde das ja, für ihn sicher ein guter Move, dass es so schnell geht unter der Saipi, wo ja aber doch auch durchaus in der Kritik gestanden ist, teilweise so schnell verdrängt. Hat mich jetzt doch auch ein bisschen überrascht, aber es wird sich ja, zeigen, ob das so bleibt. Auf jeden Fall für ihn und seine Karriere ist ja logischerweise klar, dass es ein super Move ist, weil bei IB hat er ja nicht mal mehr richtig mittrainiert. Also der hat eigentlich seine Karriere zumindest bis im Winter müssen auf Eis legen, wenn er jetzt nicht einen Wechsel bekommen hat. Und jetzt hat er sogar einen Wechsel in der Super League noch können machen. Und das ist für ihn sicher top.
Ja, du hast es angesprochen, auch mit der Erfahrung, die er mitbringt, jetzt auch mit Blick auf Lugano. Ich frage mich dort immer noch ein bisschen, ist das, was langt, um die Entscheidung rechtfertigen? Ich glaube, das wird Zeit zeigen. Ich finde David van Balmos als so in der Aussendarstellung, dass er einer Mannschaft Erfahrung und Biss und Einstellung kann geben. Ich glaube, das kann man ohne Zweifel nicht absprechen. Jetzt rein sportlich gesehen bin ich nach wie vor der Meinung, ich weiss jetzt nicht, ob das die richtige Stellschraube war, die der FC Lugano da gedrillt hat. Das andere hast du auch angetönt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird dann früher oder später, ich glaube, Gocci Dotti sein Stuhl trotz Legendenstatus schon einmal wackelegen werden. Gut, das war super gesehen. Dann lass uns doch jetzt auf das Göpp-Wochenende schauen. Es hat ein paar Überraschungen gegeben. Ein paar Spiele haben wir auch so geholt, inklusive angehenden oder ausgeführten Verlängerungen. Das war noch spannend gewesen. Es war relativ ja, gut abzusehen gewesen, wo es könnte eng werden könnte, aber eins und andere noch. Lass uns beim Spiel anfangen. Dort hat es nämlich Verlängerung gegeben zwischen Étoile Garouge und dem FCB. Der FCB nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen.
Ja, definitiv. Also es hat sich eigentlich ja fast das Gleiche wiederholt wie im Viertelfinal letztes Jahr, wo ja genau die gleiche Partie war, wo auch Garouge in Führung gegangen ist und erst kurz vor Schluss, damals noch vor der regulären Spielzeit, hat der FCB eben den Kopf aus der Schlinge gezogen. Jetzt ist es noch ein bisschen später geworden. Einmal in der regulären Spielzeit und dann noch im Penaltyschiessen. Also das ist wirklich mit einem dunkelblauen Auge der Foko, der Titelverteidiger.
Ja, kann man so sagen. Am Ende des Tages ist es so ein Klassiker, wenn es ins Penaltyschiessen geht, und das haben viele Superliga-Mannschaften gehabt, wo dann auch dafür bestraft worden bin. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist es immer so, wenn ein höherklassierter bis ins Penaltyschiessen geht, dann bin ich immer für den Kleineren, weil wenn man es so wie geschafft hat, dann hat man es auch verdient. Da muss ich schon auch sagen, wobei Fairwise 2-2 ist eine Situation, die geht nicht allzu oft hin, aber nichtsdestotrotz, ich finde, der FCB hat sich da auch zu lang ja, das Ganze angeschaut, eher aus der Zuschau betrachtet und ja, sehr, sehr ein pomadiger Auftritt gesehen, aber sehr unterhaltsam, also sehr spannend zumindest.
Ja, sicher. Also, ich meine, man hat Stimmen nach dem Spiel gehört, was ich aber schon bevor ich sage, nicht als Ausrede will zählen lassen. Der Ludovic Mann hat im Hinblick auf das Mittwochspiel gegen Freiburg sicher ordentlich durchrotiert. Ich glaube, der Jaron Shaqiri hat zuletzt beim FCB nicht von Anfang an gespielt, wo sie den Meistertitel schon unter Dach und Fach hatten. Also, das ist schon trotz der Rechtfertigung, wo man das machen kann wegen dem Spiel, ist trotzdem eine Überraschung gewesen. Und, ja, dementsprechend lasse ich nicht als Ausrede zählen, weil auch die Spieler mühen gegen Garouge eigentlich trotzdem klar das bessere Team sind. Sie sind klar nicht das bessere Team gewesen. Über weite Strecken vom Spiel haben sich da eigentlich das Spiel von Garouge teilweise aufdrängen lassen, haben nicht viel aus ihrem Ballbesitz gemacht. Also ja, es hat dann wirklich eigentlich Einzelaktionen gebraucht. Also ich meine, beim 1-1 ist es der Agbonifo, der geht auch nicht jeden Tag rein. Und beim 2-1 ist es vielleicht ein Zusammenspiel von einem starken Shaqiri-Schuss und für einmal von einem bisschen Antonio, wo der Ball vielleicht auch besser
gehabt wäre. Kann man sagen, da muss man nicht zwingend dort, aber ja.
Und dann im Penalty ist natürlich der Mirko Salvi, was mich jetzt für ihn persönlich nicht mal nur als FCB-Fan freut, dass er mal wieder hat können zeigen, für was der Ersatzgoalie genau da ist.
Ja, und ich glaube, er ist ja wirklich der geborene Ersatzgoalie für ein Team. Er ist aus dem eigenen Nachwuchs, auch wenn er ursprünglich aus der Romandie ist, aber der Mirko ist ja schon seit gar nicht 15 Jahre oder so in Basel mit, keine Ahnung, 2-3 Jahre Unterbrechung. Und ja, hat die Rolle, glaube ich, sehr dankbar und erfüllt die auch super aus. Du hast ein, zwei Namen angesprochen, wo ich gerade in zwei Folgefolgen so ein bisschen drüber schwätzen will. Beim FCB, es ist Edouard Garouche gesehen, also dementsprechend Resultat mit Vorsicht zu genießen. Aber wie siehst du neue Gesichter beim FCB? Agbonifo hast du angesprochen, der zwei Goals schießt, aber auch unglaublich...
Eins, seit es Junior-Zeit.
Oh, sorry, Hanni, schon schwarz.
Das zweite könnte im Penalty-Schießen
machen, oder will ich dann auch noch was genau, das zweite macht er, das zweite, wo noch könnte schießen, macht er ein herrliches Chipli auf das Goal. Da muss ich sagen, ich habe laut müssen lachen, als ich das gesehen habe. Ich habe den Match dann noch hinterher auch jetzt eingeschaltet. So einen nimmt mich Wunder. Ja, oder allgemein so. Der Eindruck von diesen neuen Spielern, die jetzt gerade vor allem noch am Schluss vom Transferfenster sind.
Also ich sage, wenn jetzt mal diesen Match ausklammert, würde ich sagen, der FCB hat jetzt sicher eine sehr gute Breite im Kader. Weil man hat es geschafft, die Spieler, die man gedacht hat, dass sie gehen, zu behalten, ausser Aftulau. Und man hat vor allem auf den Flügelpositionen, aber auch im Zentrum, aber auch in der Innenverteidigung, auch in der Außenverteidigung, man hat eigentlich wirklich die Breite anbekommen, wo man wählen hat. Auf die einzelnen Spieler kann man natürlich noch nicht über alle ganz viel sagen. Ich meine, klar, die schon länger dabei sind, Sune Moto, haben wir schon thematisiert. Aber jetzt gerade so eine Agbonifo und eine Salah ist jetzt mein erster Eindruck, dass es sehr dass da eine Qualität dazugekommen ist. Wendigkeit, Schnelligkeit, jetzt hat man auch gesehen, beim Agbonifo in diesem Spiel Abschluss, beim Salah im letzten Spiel Abschluss, dass der auch sitzt. Also das, darum sicher tendenziell positiv, die müssen sich sicher auch noch finden, die werden auch probieren natürlich im Fall vom Agbonifo in der Startelf sich zu kämpfen. Darum ein guter Eindruck, aber wie gesagt, jetzt die zweite Reihe, die jetzt beim FCB in Anführungszeichen zweite Reihe, die jetzt hier auftreten ist, hat jetzt sicher nicht allzu viele Argumente gesammelt beim Ludovic Mania. In diesem konkreten Spiel jetzt geht gar raus.
Ich habe mich eben so ein bisschen gefragt, ich meine, das ist jetzt ein Göpp-Match und wenn wir jetzt auf die Resultate über alle Spiele schauen, hat sich wirklich kein einziger Superligist, der einen schweren Gegner hatte, hat sich mit Ruhm bekleckert. Mit Blick aber auf den FCB ist mir eher eine andere Frage, die mir so ein bisschen umschwirrt. Mir fällt auf, man gewinnt Spiel, man gewinnt Spiel auch oft im Sinn von, dass man Pflicht erfüllt, aber man glänzt jetzt nicht. Das einzige glanzvolle Resultat, und auch dort ist eine sehr umstrittene Partie, ist gegen Ibe gewesen, aber auch dort ist es jetzt nicht ein glanzvoller Auftritt in dem Sinn. Ich frage mich dort so ein bisschen, das ist einfach eine leise Kritik, wenn fängt man an, überzeugend zu spielen im FCB? Wegen dem auch so ein bisschen die Frage, wegen dem Eindruck von den neuen Spielern. Ich habe dort der FCB schon auch noch ein bisschen unter Verdacht, dass entweder mal irgendwann bald eine grössere Delle kommt oder wenn der Knoten platzt, weil Spieler ist, ja, ist mit einer der stärksten Mannschaften, aber mir fehlt schon auch immer noch vieles für die Qualität, die, gerade wie du gesagt hast, auch in der Breite vorhanden ist.
Ich glaube, also kann dir nur zustimmen. Es ist halt immer, wir haben schon oft das Wort angesprochen in dem Podcast, von den Erwartungen, die sich jetzt natürlich sofort wieder verändert haben. Ich glaube, wenn du ein bisschen mehr wie ein Jahr zurückspulst, wäre der FCB gottenfroh gesehen, hätten sie die Spiele, wo sie eben nicht überzeugen, trotzdem gewonnen.
Für zwei Jahre hätten sie gegen Gauers verloren in diesem Match.
Ja, also ich meine, der Start letzte Saison, eben, der ist nicht so überzeugend gewesen, oder? Und jetzt hast du natürlich als Doublesieger hast andere Ansprüche und da willst du in jedem Match, ist auch eine Anforderung, ein Anspruch, der gegenüber dem Ludovic Manier von der sportlichen Leitung gestellt wird. Du musst halt in jedem Spiel auch spielerische Bezüge, willst schönen Fußball, offensiv Fußball zeigen, hinten raus spielen. Ja, das ist anspruchsvoll, aber ich nehme an, solange es trotzdem noch längt, weiterzukommen, wird man jetzt auf Sparflamme Kritik ausüben, sage ich. Aber wenn die Delle sollte kommen, die du ansprichst, dann, das ist klar, da wird sicher nicht mehr so lange zugewartet, dann mit konkreten irgendwie Aktionen wie eben vor einem Jahr oder eineinhalb.
Ja, ich find's wirklich interessant, vor allem auch, weil jetzt eben Doppelbelastung dazu kommt, wo andere Teams nicht haben, wie von dir angesprochen, oder das Spiel gegen den SC Freiburg, jetzt am Mittwoch, also jetzt gerade wollen nachschauen, gegen was im Wochenende spielen. Man möge es mir nachsehen, dass ich das gerade nicht auf dem Schirm habe, aber Luzern. Eben, Luzern. Daheim oder auswärts?
Daheim.
Okay. Auswärts war eklig gesehen, daheim sicher machbar aus Sicht vom FCB, aber auch ein Team, das nicht ganz einfach zu bespielen ist und zu der Form stärkeren gehört. Also von dem her, dort will ich schon ein bisschen Auge drauf haben.
Vielleicht nur noch schnell, bevor wir im FCB jetzt Zeit langsam abschneiden, es sind gleich noch ein paar andere Matches. Ich will noch ganz kurz zwei Sachen ansprechen.
Ja.
Jerdan Shaqiri ist schon an der Seitenlinie gestanden, wäre sowieso reingekommen, kommt rein und schießt mehr oder weniger, ohne vorher viel Ball am Fuß zu haben, direkt eine Penalty. Was ist deine Meinung zu dem?
Keine Ahnung. Es gibt Spieler, wo man das zutraut. In der Regel sagt man ja so einfach für Fußball-Dummies, dass man so etwas nicht macht. Aber ich finde, es gibt Spieler, wo man durchaus das Vertrauen hat, dass es dann trotzdem klappt. Der Ludovic Manuel hat ja im Interview dann gesagt, dass er das auf sich nimmt, weil man das eben eigentlich nicht macht. Ich gehe auch davon aus, dass das in Zukunft nicht mehr so wird vorkommen. Und nebst dem auch muss ich sagen, dass in der Regel der Shaqiri nicht wird von der Bank aus kommen. Keine Ahnung, ich weiss nicht, ob auf dem Feld auch niemand gestanden ist, wo die Verantwortung hat, weil er übernehmen. Ja, ist ein bisschen unlucky. Jetzt im Nachhinein ist, blöd gesagt, egal, weil sie weitergekommen sind und alles gut ist. Aber sicher nicht ganz glücklich gelaufen.
Gut, und das Zweite, Jeremy Agbonifo, ich glaube 19, bringt der FCB, könnte eigentlich so einer von den Helden sein von diesem Spiel, bringt sie in die Verlängerung und chippt dann den Penalty übers Goal.
Ja, auch das ist super unglücklich. Wir haben auch daheim geschaut und ich habe nachher gerade gesagt, oh Scheiße.
Dann muss man 3 Stunden im Car heimfahren.
Es war ein bisschen übermütig, auch dort zum Glück ist es gut gekommen. Was ich kann sagen, ich denke, das ist sicher einem jugendlichen Übermut geschuldet. Wenn der reingeht, sagt wahrscheinlich auch niemand etwas. Aber auch dort hat der Ludovic Manja ja im Interview gesagt, dass im Agbonifo die Levite schon ein bisschen gelesen worden sind in der Kabine vom Sportchef und von ihm selber. Da kann ich als jemand, der den Sportchef vom FCB mal als Trainer hatte, nur sagen, weil ich es auch 2-3 Mal nicht an mir, aber an anderen erlebt habe, dass das sicher knackig gesehen wird sein und auch das wahrscheinlich zumindest beim FCB so ziemlich sicher nie mehr wird machen.
Gut.
Aber ja, er musste auch wirklich laut lachen. Scheiße. Chip ist ja eigentlich gut, aber er ist auch verzogen. Aber gut, ja.
Gehen wir doch eins weiter. Vielleicht auch noch schnell ein, zwei Worte zum vergleichbaren Superligist, was im Gegensatz zu einem Dritten, wo wir nachher kommen, im Penalty-Schiessen geschafft hat, FC St. Gallen, im Derby gegen Wiel. Sicher auch, ja, Penalty-Schiessen kannst du immer, musst sagen, ist glücklich, weil dort kannst du den Klassenunterschied eigentlich nur noch in der Nervosität ausmachen.
Hätte man auch können. Hätte man auch können. Ich finde gerade der erste
bei Garusch
ist,
auch.
Ja, bei Garusch auch, aber gerade der erste von Wiel ist sinnbildlich für eine Nervosität. Mhm. Ohne Selbstvertrauen angelaufen, kaum den Ball tüpft, wegen gefühlt so nervös, also das hat den Eindruck gemacht. Aber also ich finde, Der Robin und ich haben letzte Woche über das geredet. Wir haben so ein bisschen geholt, dass das ein bisschen Affische hat, ist, wo so gut und gerne kann laufen. Ich glaube, St. Gallen hat es ganz okay gemacht und einfach die Goal haben gefehlt, von Wil ist nicht allzu viel gekommen, obwohl sie einen Matchball haben. Die letzte Chance trifft er mit dem Schienbein. Der ist schwieriger, nicht aufs Goal zu bringen, als da rein zu spedieren. Und der trifft er mit dem Schienbein, geht wieder zurück an den Aussender. Dort haben sie Glück gehabt, aber sonst, also das Goal von Wil, der Ausgleich ist schon absolut aus dem Nichts. Das ist schon stehen gewesen. Also dort muss ich sagen, ich glaube auch gerade mit dieser Form, die St. Gallen momentan hat, ist das sicher, förderlich, rein fürs Sportliche, fürs Fußballromantische, war es auch cool gewesen, weil, aber St. Gallen hat schon verdient, oder?
Ja. Also ich sehe nur einzig und allein in dem Parallele zum Garouche-FCW-Spiel, dass halt der Underdog doch noch eher unerwartet sich gleich nochmal ins Penalty-Schießen gerettet hat, aber die Leistung, sage ich jetzt, von St. Gallen ist deutlich besser gewesen als die vom FCB und ich glaube, das ist auch, könnte durchaus auch noch wichtig sein, weil ich meine, die sind immer eine in einer absoluten Euphorie schon wieder nach dem Saisonstart. Der Göpp hat auch eine speziellere Bedeutung, gerade wenn man auf die letzten Jahre schaut, wo sie ein paar Mal im Finale gesehen sind. Das hat jetzt, glaube ich, schon gerade ein bisschen Dämpfer gegeben, wenn sie jetzt hier ausgeschieden wären. Und jetzt wird es wahrscheinlich genau das Gegenteil auslösen. Jetzt wird man das sofort abhaken können und am Wochenende probieren, weiter national in der Liga den Platz vorne zu verteidigen.
Für Furore sorgen.
Genau.
So schön sagt, nein, eh. Also, bist weiter um das Wichtigste abhaken, weiter geht's. So lange dabei sein wie möglich, abgerechnet wird immer erst in den Frühlingsmonat. Ich würde sagen, jetzt müssen wir noch schnell die drei. Göpps Sünder anschauen, die wir hier noch haben. Das wäre unter anderem die Berner Young Boys, die gegen Aarau, die 8 Spiele, 8 Siege hat, bis jetzt mit 1-0 ausscheiden.
Führiges Spiel.
Hey, okay. Ambiance, kannst du sagen, über das Brückli-Feld, was du willst, aber das ist schon, das wiederum hat auch Fußballromantik, wo ich muss sagen, das macht schon Spass auch, wie es gewirkt hat, selbst am Fernsehen auch.
Ja, sicher. Also, ich habe natürlich ein bisschen auf die, teilweise vom Timing unglückliche Pyro-Shows anspielen von der IB-Kurve. Ich glaube, einmal den Konter unterbindet. Oder zumindest einen Gegenstoß oder einen Angriff unterbindet. Aber ja, ich glaube, der Loris Benito, wie ehrlich gesagt, vielleicht ist ihm das früher nicht so aufgefallen, aber in letzter Zeit, wie so oft nach dem Spiel, wenn er ansteht, er findet das Wort, finde ich, sehr gut. Also auch schon nach dem Spiel gegen FCB, du hast es vorhin angesprochen, sehr umstrittene Aktionen darunter gesehen. Und ich finde, er kann das recht schnell sehr gut einordnen. Das hat er jetzt auch wieder gemacht, weil die Leistung ist jetzt nicht so gewesen, wie man jetzt, wenn man nur das Resultat anschaut, ausgeschieden gegen Challenge League ist, könnte er ahnen. Also es haben einfach PC bis St. Gallen in der regulären Spielzeit Goal gefehlt. Aber ich meine, Aarau, sage ich, wenn sie so weitermachen, sind sie eigentlich auch von der Qualität her auf einem Level von einem Superligisten in der unteren Tabellenhälfte mindestens. Darum ein mega unangenehmer Gegner. Du sprichst Ambiance an. Da will niemand in einer so einer frühen Göpp-Runde an. Und für das haben sie es sicher einigermaßen okay gemacht. Aber klar ist es natürlich gleich eine Göpp-Sünde, wie du es gesagt hast, wenn man ausscheidet. Gerade als IB, wo in der Liga ja auch spürbar und resultatmässig definitiv auf dem Aufschwung ist.
Ja, ich gebe dir recht. Also Aarau auch in dieser frühen Form und mit dem müssen wir immer ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich der Momentaufnahme, die ist überragend, die der FC Aarau hat und in dieser Form sicher reif für die Super League, denke ich auch. Im Unterschied jetzt von IB, was das Spiel gegen Wil und St. Gallen Wil angeht, finde ich bei IB halt nach wie vor, und da reden wir schon immer wieder drüber, ich finde Lösungen vom 16er, die sind einfach überschaubar. Also, ich finde jetzt gerade gegen Luzern, ist einmal ein Schritt gesehen in eine Richtung, wo man dann auch langsam aber sicher wieder kann über eine Dominanz, über eine IB-Dominanz in einem Spiel schwätzen, was der Anspruch ist, glaube ich, von den Berner. Aber ja, also ich finde es keine grosse Überraschung, dass das Goalschießen ein Thema war jetzt in diesem Match, weil das, finde ich, bei IB nach wie vor das Thema ist. Und ja, natürlich tut Benito das fair einordnen, aber auf der anderen Seite ist halt trotzdem auch nicht der Anspruch, dass du trotz einer schwierigen Ambiance mit dem Sieg gegen Luzern und mit eigentlich dem Hoch, wo IB sich jetzt erarbeitet hast, dass du dort 1-0 rausfliegst.
Finde ich sicher nicht. Es soll es auch nicht relativieren. Also dass es eben sicher eine riesen Enttäuschung ist, sicher auch ein Saisonziel, das weg ist jetzt, dass es nicht, dass IB besser spielen kann, das ist alles klar, oder? Aber ich sage jetzt, wenn man die anderen Gegner anschaut von den Super League Teams, die entweder Schwierigkeiten haben oder ausgeschieden sind.
Ja, IB hat wahrscheinlich den stärksten gehabt. Ja. Das ist fair, das muss man sagen. Wie gesagt, auch eben, da nimmt sich Challenge League und Super League im unteren Drittel nicht so viel, gibt er recht. Aber eben, also IB, wo clinical ist vor dem Goal, geht mit einem Statement-Sieg heim aus Luzern und dann darf ich erwarten, oder dann glaube ich, wird auch von der Mannschaft erwartet, dass man schwierig zu spielen das Aarau schlägt. Aber der Benito hat ihm angemerkt, dass ihm die Niederlage geschmerzt hat und das hat er auch gesagt und dementsprechend ja. Hey, ich bin gespannt, was für Lösungen Giorgio Contini findet mit seiner Mannschaft. Auch für die geht Doppelbelastung los. Und ja, ich sehe ehrlich gesagt eigentlich das Kader von IB im Vergleich mit dem FCB, wenn du so willst. Als die zwei Branchenprimus sehe ich eigentlich in der Breite fast noch einen Ticken stärker oder zumindest besser einordnenbar. Aber es müssen offensiv auch bessere Lösungen noch an.
Ja, ich meine, du hast mir vorhin die Frage gefragt oder die Frage gestellt beim FCB. Ich meine, bei IB, die haben auch, sage ich, gute Zugänge, oder sagen wir zumindest mal, so wie man es beurteilen kann, viele Zugänge gehabt. Auf der rechten Verteidigerseite im Zentrum mit Gigovic, Edmilson, Sanchez, wo irgendwann zurückkommt, im Sturm. Ja, die haben auch ihre Zugänge gehabt, die haben auch ihre Breite, sage ich, ein bisschen grösser gemacht. Vor allem haben sie viel ausgemistet, was, glaube ich, auch dringend nötig war. Und ich meine, man kann auch die andere Seite sehen. Ich meine, ich bin auch da jetzt nachlesen, was die Reaktionen gewesen sind. Ich glaube, die Fans sind das Ausscheiden jetzt ein bisschen verständlicherweise schon auch nicht irgendwie so als Betriebsunfall. Also da wird schon auch ja, als kleiner Rückfall in die letzte Saison geredet. Contini wird, sage ich, angezählt. Gerade auch Klammerbemerkung von gewissen wird da darauf hingewiesen, dass ein ehemaliger Meistertrainer gerade bei Gladbach den Job verloren hat. Ich denke jetzt nicht, dass Gerry Seoane da Lust hat, wieder in die Super League zurückzukommen, wo sich ja doch ein bisschen Namen gemacht hat. Ich denke, er ist ein bisschen
früher noch, ja.
Aber ja, also die Fans sind natürlich nicht erfreut. Ich habe das nicht wollen relativieren. Aber ich sage jetzt, wenn man jetzt hier wieder in der Liga schnell wieder zurückfindet zu den letzten Leistungen, dann ja, wird die Niederlage vielleicht nicht mehr allzu lange in den Köpfen sein. Oder sogar, eben ja schon, wie du es gesagt hast, unter der Woche gegen Panathinaikos.
Wer haben sie? Du bist so besser vorbereitet als ich. Wer hat IB am Wochenende? Weil das würde mich auch noch interessieren. Ja, wie es dort weitergeht. Weil eben, es kann jetzt
ich auch... Die Thun.
Ja, du hast recht, ja. Spannend, ja. Aber im Start, also im Wangdorf, spielen sie gegen... Genau, da haben wir noch darüber geredet gehabt, letztes Mal. Ah, spannend. Sehr, 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 sehr spannend das Duell. Ja, ey, ich würde mir offen gestanden ein starkes IB wünschen. Es wäre spannend für die Meisterschaft. Du hast mit St. Gallen ein Team, das in Form ist. Der FCB hat jetzt auch noch nicht so viel Federn gelassen. Ich finde Luzern durchaus auch interessant. Also von dem her, ja, bin ich gespannt. Vielleicht noch eine Personalie, einfach jetzt nicht irgendwie zum Typen diskutieren, aber der Virginius kommt auch immer rein. Der ist kein Stammspieler, würde ich sagen, bei IB. Aber der erinnert mich mega an den Elia, so ein bisschen früher. Der hat so viel Potenzial. Der hat ja jedes Mal, wenn der in dem Spiel spielt, der hat ja jedes Mal mindestens 80 bis 100%. Also da ist so viel Potenzial vorhanden. Und zum einen stelle ich mir eben die Frage, wie man das noch ein bisschen mehr zum Tragen bringt und zum anderen, wieso man es bis jetzt nicht zum Tragen gebracht hat.
Ja, und vor allem, was ich bei ihm immer denke, eben...
Der ist so schnell.
Ich finde es auch, also das geht halt jetzt einfach schon zeitlich. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, es müsste die Champions League Playoff gegen Gala gewesen sein.
Macht er den Entscheidenden. Macht der Chip.
Ein riesen Topf. Und irgendwie, bei ihm hat man immer das Gefühl, man weiß nicht ganz genau, was man erwarten kann. Manchmal ist er wirklich absolut fast unbespielbar, weil er mit seiner Geschwindigkeit, Schnelligkeit, alles. Und dann ist manchmal ist er halt einfach wieder fast ein Totalausfall. Und ja, da muss man sich schon die Frage stellen, was man da machen kann, um ihm den nächsten Schritt zu ermöglichen. Also vor allem im Fußball, das ist nicht mal von der Karriere her.
Ja, liebe IB-Fans, vielleicht auch hier an euch der Aufruf, schreibt es doch bei uns irgendwo, wo ihr könnt, in die Kommentare rein, was ihr denkt, weil das ist ja auch ein Thema, das allenfalls auch mit der Kaderzusammenstellung zusammenhängen kann. Du hast Attribute aufgezählt jetzt beim Virginius, die ich finde, die 1-1 abwälzbar sind, auch auf einen gewissen Joel Monteiro, der sehr, sehr ähnliche Probleme hat in seinem Spiel. Let's see, wie es weitergeht. Aber genug geredet über Aarau IB, gehen wir zum nächsten Spiel. Und zwar ist das ebenfalls eins, wo der Robin und ich so ein bisschen vermutet haben, dass sich der Superligist könnte schwer tun. Und ja, folgerichtig dann aber auch ausscheidet. Und zwar ist das Servette Genf, wo, wie du auch schon vorher angetönt hast, gegen Yverdon nach dem Sieg in Sion 1-0 verliert.
Muss ich ganz ehrlich sagen, eben, ich bin da mit euch mitgegangen. So leid es mir tut, das sagen sie mir, aber es überrascht mich auch nicht, wirklich.
Ist wie ein Charaktertest, der zum falschen Moment kommt und dementsprechend auch so ein bisschen vorhersehbar war.
Dass man Yverdon könnte, glaube ich, höher gewinnen. Ich muss sagen, dort habe ich nicht viel gesehen vom Spiel, aber habe jetzt darüber gelesen. Und nach der eben, wie ich es vorhin gesagt habe, nach der Erleichterung in der Liga, direkt der nächste Tiefschlag, auch auf eine gewisse Art ein Derby, wo Yverdon da, sage ich, ja, eher einfach zu einem Sieg gekommen ist gegen Servette, wo jetzt gleich die letzte Saison am Anfang recht geprägt hat. Die bisherige eher im negativen Sinn. Ja, eben, das hat mich jetzt nicht mega überrascht.
Ja, es ist ein beschissenes Spiel vom Zeitpunkt her zum haben, weil Yverdon, glaube, darf man schon so sagen, eins von der unbeliebtesten Felder ist zum Bespielen. Jetzt auch, wo es gerade langsam auf den Herbst fährt, dann bist du nicht unbedingt in Form, respektive die Kontinuität fehlt, obwohl du zwar Selbstvertrauen hast können holen in Sion, nichtsdestotrotz aber halt Göpp mit einem drohenden K.O. Wie gesagt, ich denke, das wäre ein Charaktertest gewesen. Ich gehe auch davon aus, dass sie das als so einen angesehen haben, aber halt, ja, aufgrund von diversen Aspekten irgendwie gerade nicht in der Lage sind, dort zu bestehen. Ich kann es nicht anders sagen.
Und so schnell wird wie bei Lugano aus einer Dreifachbelastung nur noch eine Einfachbelastung.
Ja, aber auch hier kann man sagen, mit dem Rebuild, Lugano, finde ich, ist jetzt eigentlich kein Rebuild gewesen. Es hätte eigentlich können sein. Es ist eigentlich zu erwarten gewesen, dass es bei Lugano auch einer wird, obwohl dann schlussendlich eigentlich nicht so viel passiert ist auf dem Markt. Bei Servette wiederum ist es eher ein Rebuild mit neuem Trainer. Obwohl man vergisst, da habe ich ja noch Trainer gesehen am Anfang von dieser Saison. Mhm. Aber mit Schlüsselpositionen, die neu besetzt worden sind. Obwohl auch dort ein Axe vorhanden ist. Aber ja, hey, ich glaube, bei Servette ist... muss man jetzt im Tagesgeschäft schauen, dass man wieder in die Spur findet.
Ist das jetzt wieder die Axt, die ich da den Insider verpasst habe in den letzten Folgen?
Ich habe den Robin falsch verstanden in dem Moment und habe irgendwie gedacht, es geht um eine Spielsituation, wo sich ein Spieler wie ein Fuchs verhalten hat. Und der Robin hat gedacht, dass der Robin fälschlicherweise sagt, er hat sich verhalten wie ein Dachs. Und er hat aber die Achse gesagt. Dementsprechend ist das eine, wo wir immer wieder mal werden hören im Verlauf von dieser Saison. Genau.
Ja, gehen wir doch zum letzten Superligist, was im Gegensatz zu St. Gallen und FCB nicht geschafft hat, im Penaltyschiessen weiterzukommen, im FC Zürich.
Richtig. Da kann ich mich noch erinnern an Robin seine Worte. Ich habe nämlich gefragt, weil Robin und ich beide durchaus auch unsere Erfahrungen gemacht haben in Nyon. Das ist auch nicht so cooler Ort, um auswärts müssen spielen. Robin hat aber gemeint, Nyon sei nicht so, oder eins der schwächsten Nyon seit langem. Hat mich gar nicht so gedunkt, wenn ich jetzt das Spiel rekapituliere. Also, der FCZ geht zwar in Führung, aber Nyon hat durchaus seine Spielanteile gehabt, durchaus seine Chancen, die rechtfertigen, dass es am Schluss in eine Penalty-Schiesse geht. Ist dann halt, ja, nicht ganz so gemütlich gewesen. Es hat, glaube ich, auch Platzregen gegeben und so. Nichtsdestotrotz, du hast vorhin beim Gondini gesagt, angezählt, ich bin am Wochenende umgezogen, dementsprechend jetzt folgt Till an dich, muss der Mitchell van der Kach bald Kartons packen.
Hey, ich meine, in der Liga sind sie jetzt auf dem 6. Platz, wenn es mir recht ist. Das ist, sage ich mal, ungefähr so, wie man es ja, wahrscheinlich als Saisonziel ausgerufen hat. Jetzt im Cup muss ich sagen, ich habe es ein bisschen gegen den Spielverlauf gefunden. Also, man hat einen sehr guten Goalie Mastil gebraucht bei Nyon. Auch im Penalty-Schiessen, der hat ein paar gute Saves gehabt. Aber, also, darum würde ich jetzt sagen, noch nicht so schnell wie andere in dieser Liga. Aber ja, im FCZ, eben, es ist zumindest letzte Saison und ja, letzte Saison vor allem, ist es ja schon ein bisschen eine Pulverfessel gewesen.
Ich glaube, das ist auch das Problem, oder? Also, die Niederlage ist aus Sicht Zürich scheisse, weil jede Mannschaft, die in der Super League ist und blöd gesagt mit ein bisschen Glück weit führen kann, kommen, eben so lange dabei sein wie möglich. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, klar, es ist jetzt in die Hose in einem Spiel, wo auch anders hätte können verlaufen, aber passiert und weiter geht's. Aber ich glaube, das Problem im FCZ ist immer, oder, die Fragilität, die der Verein so ein bisschen ausstrahlt, was die Ruhe rundherum angeht, dass es relativ schnell gefühlt nervös wird oder dass der Blick sich schnell ja auf alles rund um den Verein dreht. Also ja, das ist so ein bisschen das, was man halt immer jedes Mal, wenn beim FCZ etwas in die Hose geht, gerade so ein bisschen aufhört.
Personalie Steven Zuber. 2 Penalties verschossen.
Ja.
Ich meine, ich will jetzt nicht immer die Quervergleich machen, aber jetzt habe ich schon angefangen. Der Gerard Shaqiri verschießt letzte Saison gegen Garouche Penalty. Er verschießt das Jahr jetzt gegen Garouche Penalty und im Penalty schießen macht er dann aber. Steven Zuber, ähnliche Rolle im Team, übernimmt klar auch nochmal Verantwortung im Penalty schießen. Hat mich auch nicht überrascht, dass er nochmal schießt. Aber verschießt halt nochmal, muss man schon sagen. Schon auch einer der grösseren Sündenbock, oder? Klar, er ist nicht der Einzige, der weiter nicht so verschossen hat, aber schon auch ein gebrauchter Nachmittag für so eine Lido-Figur.
Ja, nein, das kann es geben. Grundsätzlich finde ich, kann man ihm nicht viel vorwerfen, weil er primär in erster Instanz ja mal seiner Verantwortung nachgekommen ist. Dass er zweimal verschießt, sieht natürlich unglaublich blöd aus, aber so ist der Fußball. Gerade auch der Göppel lebt ja auch von so Geschichten und dementsprechend glaube ich nicht, dass jetzt das bei ihm grossartig haften bleibt. Wer weiß, vielleicht Irmons auch und in 2-3 Wochen, wenn es wieder mal eine Penalty gegeben hat, wo nicht innen ist, diskutieren wir nochmal drüber. Aber ich würde nicht behaupten, dass das Spiel aufgrund von dem jetzt verloren gegangen ist.
Der erste Penalty ist eh geschenkt.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, das leitet mich eigentlich zu einem guten und vielleicht auch langsam abschließenden Punkt in Bezug auf den Göpp weiter. Der war gibt es ja noch nicht. Ich habe mich dort noch kurz ein bisschen eingelesen, weil es ja auch wirklich offensichtlich war. Es hat in der ersten Runde schon schmeichelhafte Penalties gegeben. Auch die Situationen, die nicht aufgelöst werden konnten wegen dem War. Also irgendwie finde ich, müssen wir hier in der Schweiz schon auch noch ein paar Stellstuben drehen. Es kann ja nicht sein, irgendwie, dass wir das Mittel haben, aber es nicht ankriegen, das zumindest technisch sauber umzusetzen. Das kann ja nicht sein.
Ich bin, sage ich, ein bisschen anderer Meinung in dem Sinn, dass es, glaube ich, nicht mega realistisch ist, jetzt irgendwo in Hinterduckungen in einer ersten Göpp-Runde eine War zu installieren, wo seine sein ganzes Ausmaß an technischen Möglichkeiten kann ausspielen mit diversen Kamerawinkeln etc. etc. Was für mich einfach klar ist, und das war letzte Saison nicht so gewesen, da ist, glaube ich, in der gleichen Runde ist das Zürcher Derby gewesen und Biel gegen Lugano, wenn es mir recht ist. In der gleichen Runde hat ein Spiel der VAR gehabt und das andere nicht. Und Lugano ist dort wegen einer Offside-Entscheidung nicht weitergekommen gegen Biel. Das darf für mich nicht sein.
Ja, du sprichst da zwei Sachen an. Und das eine ist ja eigentlich schon wie so ein bisschen angedehnt gehabt. Man hat ja die Infrastruktur in gewissen Orten, in gewissen Stadien nicht. Und wegen dem eben gibt es den VAR ja nicht in dem Sinn bis, keine Ahnung, Runde 16 oder so, oder bis ins 16. Finale oder 8. glaube ich, ist es, bin mir sicher. Aber ich frage mich halt dann trotzdem, wenn man das Mittel hat und darauf angewiesen ist, und es hat mir jetzt auch am Wochenende gesehen, dass es Situationen gibt, wo es relevant gewesen wäre, dass er dabei ist, ob man da nicht irgendwie, keine Ahnung, kurzfristige, abgespecktere Möglichkeiten findet, um deinen Einsatz zu bringen. Weil sonst willst du die Diskussionen wieder haben, ab dem Punkt, und das wird kommen, was Duell gibt zwischen Hochklassig gegen Hochklassig und Hochklassig-Tiefklassig.
Ja, ich weiss, was du meinst. Ich sage, ich tue jetzt mal meine Meinung vertreten, ohne dass ich da gross noch darüber überlegt habe. Ich meine, ein Nyon wird der VAR nie brauchen, außer halt vielleicht im Göpp, oder? Und da ist es wahrscheinlich das Finanzielle, wo das irgendwie, ja, kann ich mir schon vorstellen, mit all diesen Kameras, mit dem Personal, wo ja auch in dem Keller muss hocken und so, sich das einfach nicht lohnt, dafür ein Match irgendwie jetzt installieren. Gleichzeitig ist in den ersten zwei Runden, also jetzt war die erste Runde gesehen, wo Superligisten können aufeinander treffen. Zur Auslosung kommen wir noch, das ist nicht passiert, aber vorher, so dumm es tönt, ich meine, die Superligisten sollten einfach gefälligst auch ohne VAR weiterkommen. Also ich weiß, jetzt sehr polemisch gesagt, aber ich finde es okay, wenn es einfach klar ist für alle Vereine, hey, in den ersten zwei Runden spielen wir ohne VAR. Aber wenn du dann je nach Auslosung irgendwie in einem Stadion wie Biel zum Beispiel, wo von der
modernen... Das ist ein verdammt normales Fußballstadion.
Dort würde es sicher weniger brauchen, um den VAR zu installieren, wie eben auf so einem Äckerli, sage ich jetzt mal, wie Nyon. Yverdon hat letzte Saison Super League gespielt, dort haben sie auch eine VAR gehabt, oder? Dass es in der gleichen Runde so die Ungleichheiten gibt zwischen den Begegnungen, das finde ich nicht fair. Aber dass es jetzt in so, sage ich, eher tieferen Ligen auch für ein Match keine VAR gibt, das finde ich grundsätzlich okay. Aber ja, es ist klar, es führt halt wieder zu Fehlentscheidungen.
Es muss doch technisch möglich sein, ja, irgendwie, dass man eine Lösung findet, die dann halt auch ein bisschen abgespeckter ist, aber trotzdem irgendwie kann funktionieren. Das kann ja nicht sein. Eben, sonst hast du Scheissdiskussionen.
Also ich meine, das sind jetzt 32 Teams sind jetzt noch dabei gewesen. 16 Begegnungen, das heisst, du bräuchtest 16 Mal Personal im Keller für jeden Match eigentlich. Okay, sie sind nicht gleichzeitig, vielleicht kannst du jetzt recyceln unter den Tagen, aber ich weiss gar nicht, ob man das personell würde auf die Reihe bekommen. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Ja. Am Schluss wird es sicher das Finanzielle sein, was wird scheitern. Ich bin bei dir, dass es aus den Fairnessgründen müsste irgendwie möglich sein. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass in den ersten Runden jetzt zum Beispiel in Zürich, oder ja, in dem Fall hat Zürich auch den Penalty geschenkt bekommen, aber dass man sich da als Superligist nicht könnte irgendwie auf den VAR als Ausrede bringen, ja, hätten wir den VAR gehabt, hätten wir gewonnen. Weil dann könntest du auch sagen, hättet ihr einfach gespielt, wie er sollte als Superligist, dann hätte er einfach ohne nervös zu werden, sollte er weitergehen gegen Unterklassigen. Das könntest du ja auch so sagen.
Ja, dass man sich nicht nur auf den VAR verlassen kann, das ist sicher ein Fakt. Genauso wie der Anspruch an eine Superligist, weiterzukommen. Aber ja, die Runde ist gespielt und jetzt ist recht eine lange Break. Jetzt geht es erst im Dezember weiter.
Ja, 2., 3., 4. Dezember. Alle Superligisten haben sich vermeiden können. Es trifft kein Superligist aufeinander. Gemäss meinen Informationen wäre das theoretisch möglich gewesen. Und so kommen aber trotzdem ein paar spannende Matches zustande. Also ich habe mir da ein paar rausgeschrieben. St. Gallen, Rappi, Sion gegen Aarau. Sicher auch ein sehr heisser Match. ja, dass es Ausscheiden gewinnt und ich werde noch gegen Lausanne vielleicht noch als Challenge League gegen Super League.
Hat ein paar Stolpersteine drin, ja.
Ja.
Aber gut. So viel zum Göpp-Til. Jetzt wollen wir noch auf die heiligen Rasen von der AXA Women's Super League schauen, weil dort ist auch wieder eine Runde gespielt worden, unter anderem auch ein Top-Duell, aber zuerst eins der Reihe nach.
Ich bin jetzt wundern, was das Top-Duell ist. Von den Namen oder von der Tabelle?
Von den Namen, würde ich sagen. Es sind zwei Top-Duelle
darunter.
Aber zuerst einmal Aarau gegen IB. Das war zumindest für Fußballromantiker ein Top-Duell. Auf dem Rasen dann eine relativ deutliche Sache. Aarau verliert daheim gegen IB 0-2. Ich müsste mich jetzt schwer täuschen, aber es ist der erste Saisonsieg von IB.
Mhm.
Richtig. Ja. Lang gegangen und in einem Auswärtsspiel, das auch nicht immer einfach war, traditionell jetzt endlich die ersten drei Bohnen können einfahren, sicher super wichtig für IB.
Ja, absolut. Ich meine, die haben schwerwiegende Abgänge gehabt. Ich meine, ihr habt über Stefanie Weber geredet mit der Verletzung, mit Iman Bönne, der Naomi Lühe, die ins Ausland gegangen sind. Die haben einen Umbruch gehabt, wo wir auch schon angekündigt haben, dass der sicher wird kommen bei dieser Qualität, was sie letzte Saison gezeigt haben mit all diesen jungen Spielerinnen. Jetzt mit der Geraldine S., die als Neuzugang trifft, und eben einem schwierigen Auswärtsspiel, mal die Kurve wieder richtig gewohnte Resultat fertig gemacht. Und jetzt wird man sehen, wie sie daran können anknüpfen können.
Ja, und noch spannend, es ist jetzt auch der Quali-Gegner ausgelost worden für den Europa-Cup. In der Champions League ist schon mal ausgeschieden vor ein paar Wochen. Dort trifft man auf den SFK 2000 Sarajevo. Das 2000 finde ich super, dass das noch in dem Namen drin ist. Ja, wo es dann darum geht, möglicherweise in den Europa-Cup einzuziehen. Natürlich auch sehr wichtig.
GC ist auch ausgelost worden, oder?
Richtig. Ist gerade
nicht präsent.
Die GC ist auch ausgelost worden. Die haben sich am letzten Donnerstag durchgesetzt gegen Schmüchkent und treffen jetzt auf einen von, zumindest auf den, auf rein auf einen Namen bezogen, auf die Grösse in Europa, und zwar auf Ajax Amsterdam.
Okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Okay, spannend.
Genau. Kommen wir zum zweiten Spiel, und das ist eins von diesen angesprochenen Top-Spiel, zumindest was die Namen auf dem Papier angeht. Die FCZ-Frauen daheim gegen Servette Genf. Servette Genf, der noch makellos ist in dieser Saison und es auch bleibt, weil sie 1-0 gewinnen oder respektive 0-1 gewinnen. Erwartbar gesehen, nicht zwingend, dass es so knapp ist. Der FCZ hat einen schwierigen Start in der Saison. Aber nichtsdestotrotz, ja, Hausaufgaben erfüllt und jetzt mit der Niederlage vom zweiten noch punktverlustfreien Team alleinige Tabellenführung.
Ja, beeindruckend. Also noch kein Gegengoal, kommt noch dazu. 4 Spiele, 4 Siege. Also die werden jetzt vorne wegmarschieren. Zürich hast du angesprochen. 4 Spiele, 4 Punkte jetzt. Sicher nicht der Saisonstart, den man sich erhofft hat. Auch als Göppsiegerinnen und Name im Schweizer Fußball. Ja, Servette scheint da definitiv Zeichen nach Zeichen zu setzen in dieser Saison.
Ja, bin gespannt, wie lange es dort noch ruhig bleibt, weil das sicher nicht die Ambition ist, oder die Ambition ist vom FC Zürich. So wie man jetzt in die Saison gestartet ist, ich glaube, letztes Jahr hat man mit dem Göppsieg noch kaschieren können, was gerade so ein bisschen ein Wandel im Frauenfußball in der Schweiz ist, aber jetzt der Saisonstart ist alles andere als wie erwartet oder gewünscht. Und wie du schon gesagt hast, also Servette ist momentan sicher die formstärkste Mannschaft und mit Titelfavorit Nummer 1.
Mhm. Gehen wir doch gerade zu dem bis dahin noch unbezwungenen verlustpunktlose GC, wo gegen FCB verliert, wo sich da damit wieder in die Spitzengruppe zurück katapultiert nach der unerwarteten Niederlage, die sie auch hatten in dieser Saison gegen Rappi, gell?
Mhm.
Ja. Kumbasow, Freundin des Hauses, ein Riesentopf.
Mit einem Worldie, ja. Wie man so schön sagt, Vichos-Goal in linke Knick, glaube ich. Ja, Traumgoal, ich glaube, also ich habe beim FCB bei den FCB-Frauen dieses Jahr. Da würde ich jetzt noch ein bisschen abwarten, in welche Richtung das geht. Ehemalige Trainerin Kim Kulig entlassen, Kader nominell ein bisschen schwächer geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, für den FCB oder auch jedes andere Team, das GC jetzt gehabt hat, am Wochenende sicher einen guten Moment, um auf das Team zu treffen, weil GC auch formstark ist, kein Punkt bis jetzt verloren gehabt hat, aber halt eine massive Reisestrapazen hinter sich gehabt hat mit dem Trip auf Kasachstan. Und dementsprechend sie auch knapp gewesen und so. Ich glaube, dort hat GC schon ein bisschen Tribut gezahlt, dem Trip, dem Erfolgreichen.
Ja, würde ich auch so sagen, ja.
Aber sicher gut für die Basler Frauen, dass sie hier den Anschluss können wahren können. Ich glaube, bei GC wird man sich einmal schütteln und dann geht es weiter. Bis jetzt ja eigentlich ein guter Saisonstart gewesen. Von dem her, ja. Haben wir noch zwei Partien offen. Ein sehr torreiches Kantonsderby, Rapperswil gegen St. Gallen. St. Gallen setzt sich mit 5-3 durch. Ein extrem ungewöhnliches Resultat.
3 Doppeltorschützinnen. Eva Bachmann sogar 3 Töpfe. Das gibt es auch nicht alle Tage.
Nein, das gibt es nicht alle Tage. Rapperswil präsentiert sich auch immer wieder in Torlaune. Allgemein, auch das haben wir schon ein paar Mal jetzt ein bisschen besprochen gehabt. Das untere Drittel ist ein bisschen näher an die Mitte gerückt, wie es scheint. Auch wenn die Match in der Regel noch verloren gehen. Das zeigt auch die zweite Partie, Thun, wo daheim gegen Luzern verliert, 1-2. Schießt aber ein Goal, knappes Spiel gewesen. Da drückt man näher zusammen. Luzern gewinnt das Spiel. Gefühlt schon mehr gewonnen oder gleich viel gewonnen wie in der ganzen letzten Saison. Also sehr erfreulich für die Innerschweizerinnen.
Ja, und sehr erfreulich wahrscheinlich auch für die ganze Liga. Ich glaube, so Überraschungen wie Rappi FCB hat es letzte Saison nicht so oft gegeben.
Aarau ist, wenn dann mal für Überraschungen gut sind. Die sind am strugglen momentan.
Ja. Ja, sicher gut, wenn du da nicht so fast schon freilös hast, ein paar Mal in der Saison, sondern wirklich eigentlich jeden Match Vollgas musst geben. Das bringt der ganzen Liga etwas von dem her, ja. Sicher gut zum Sehen, ja. Dass auch Rappi gegen St. Gallen 3 Goal schießt und St. Gallen, die letzte Saison eigentlich für ihre Abwehr bekannt war. Doch, das sind gute Entwicklungen.
Bleiben wir gespannt und werden es natürlich weiterhin verfolgen. Ich glaube, in 2 Wochen sehen wir dann apropos auch wieder mal unsere Schweizer Nationalmannschaft. Irgendwann Anfang Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dann Nazi-Pause. So viel hier dazu. Jetzt haben wir noch 2-3 Minuten Zeit für ein paar Raushauer. Till, unter anderem unsere 2 Nazi-Spieler oder gerade aktuell ehemals Nazi-Spieler, die getroffen haben am Wochenende für ihre Vereine. Zum einen der Ruben Vargas, der sich sehr schön in Szene setzt und gegen Alavés trifft beim Sieg, ist cool gesehen. Also auch der Noah Akerfa, der einstempelt für Leeds bei einem Sieg gegen die Wolves. Auch gut und schön zu sehen für ihn, dass er jetzt mal zumindest für das Wochenende angekommen ist auf der Insel.
Ich habe auch vor noch ein kleines Geschichtli am Rand, fairerweise am Selbstvertrauen, jetzt ja nur auch vor nie gemangelt, aber ich habe ein Video gesehen, wie er mit irgendeinem deutschen Streamer telefoniert. Jetzt ist ja gerade, glaube das neue EAFC ist ja jetzt rausgekommen, ehemals FIFA 26 müsste das ja jetzt sein.
Wahrscheinlich.
Und er hat da irgendwie mit einem deutschen Streamer battlet um eine R9 Icon-Karte. Ich bin da nicht mehr im Game drin, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage. Aber er hat einmal mit ihm telefoniert und hat gesagt, wenn der Streamer ihm die Karte überlässt, dann jubelt er beim nächsten Goal mit Leeds irgendwie auf eine spezielle Art und Weise. Also der Noah Okafor scheint das gewusst. Selbstvertrauen...
Er hat schon gewusst,
das ist noch im Spiel gesehen. Aber jetzt für das nächste Spiel, glaube ich, gegen Bournemouth oder dann Tottenham, hat er eigentlich fast schon ein Goal von sich selber angekündigt. Also da Selbstvertrauen ist einmal immer noch rum, würde ich sagen, bei ihm, nach dem Wechsel auf die Insel.
Ja, ich hoffe es. Ist ja nach wie vor ein Spiel, die ganze... Klatsch, News um ihn ausklammert, wo extrem viel Potenzial hat und eigentlich auch zum Zuschauen sehr viel Spass macht. Werden wir sicher auch weiterhin verfolgen. Speaking of verfolgen, Till, Premier League respektive die Verein Chelsea. keine einfache Woche gewesen. Unter der Woche gegen Bayern ja, einen schweren Stand gehabt und folgerichtig verloren. Und jetzt am Wochenende gerade nochmal gegen auch zusätzlich ein Team, das gerne in der Klatschpresse daheim ist, nämlich Manchester United. Wie verfolgst du das so?
Ja, ich habe das unter Entwicklungshilfe verbucht gegen Menu. Aufbaugegner. Nein, ich weiß, in der fünften Minute sehr dumme rote Karte für den Goalie. Und dann, ja, ich glaube, gegen Menu ist es noch oft so, dass wenn Menu absolut am Boden ist und sie dann gegen Chelsea spielen, dass sie dann eben gewinnen. Grundsätzlich geht es bei Chelsea eigentlich schon in eine gute Richtung, oder eine bessere zumindest, wie auch schon vor ein, zwei Jahren. Ich glaube, die haben ein sehr spannendes, also ich finde, sie haben ein sehr spannendes Kader. Und sie auch an der Club-WM gezeigt. Man mag von diesem Wettbewerb halten, was man will, aber sie haben einmal gut gespielt, auch einigermaßen in der Saison gestartet. Gegen Bayern, ja, das ist doch zu dem jetzigen Zeitpunkt noch eine Nummer zu gross gewesen. Für doch eher junges Team, das ich auch noch mehr finden muss. Viele Neuzugänge auch. Gleich ist es gar nicht so. Also, man hat kurz vor Schluss könnte man noch das 3-2 schießen, ist knapp offside. Ist auch nicht so, dass man da abgeschlachtet worden ist. Menü darf sicher in der aktuellen Verfassung von Menü nicht passieren, dass man dort verliert. So komisch ist das zu sagen. Aber ich glaube, Chelsea wird schon noch für das ein oder andere Ausrufezeichen sorgen diese Saison.
Ja, ich finde es auch interessant zu beobachten. Das ist ja auch lang nach der Übernahme von Todd Boehly in der Kritik gestanden. Die ganze Transferstrategie, unglaublich aufgelustertes Kader. Aber ja, also es dreht schon grundsätzlich, mit Ausnahme jetzt von diesen zwei Resultaten, sieht man da schon eine Entwicklung. Ich glaube, es besteht eine gewisse Abhängigkeit von Cole Palmer. Aber der Fußball ist ganz wild, Jesus. Der Touch zum vermeintlichen Anschlusstreffer gegen Bayern ist unfassbar. Auch das 1-2, wo er schießt, ist crazy. Also schon cool. Allgemein, Champions League hat ja wieder angefangen. Kopenhagen. Verliert nicht gegen Leverkusen daheim. Es ist nicht nur der FCB, der Schwierigkeiten hat, in Kopenhagen zu bestehen. Krasses Spiel zwischen Juve und dem BVB, das wild war. Was haben wir noch gehabt? City, wo Napoli bodigt. De Bruyne muss raus wegen roter Karte. Also, wir sind definitiv wieder im Fußballherbst angekommen. Es klingt zwar negativ, aber was Fußball angeht, heisst das ja, dass dann sehr viel läuft, oder?
Ja, die Champions League, ich muss sagen, jetzt, eben in der Ferien gesehen, die Champions League habe ich nicht mega viel verfolgt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, ob das auch zu Recht ist, aber mit dem neuen Modus, so die ersten zwei, drei Spiele, habe ich jetzt nicht mit mega schlechtem Gewissen verpasst, weil es wäre schon noch mal etwas anderes gewesen in einer Vierergruppe, wenn du halt wirklich weisst, hey, jedes Spiel, gerade gegen, sage ich, von den Töpfen her, die Top-Begegnungen ist enorm wichtig. Und jetzt mit 24 von 36 weiterkommen, PSG, wo in letzter Saison fast ausgeschieden ist und dann gewonnen hat. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so, noch nicht so relevant. Klar, im Nachhinein dann schon, aber klar willst du deine Punkte sammeln, aber es ist jetzt noch nicht so relevant für mich.
Ja, auch dort ist es natürlich so, dass abgerechnet wird im Frühling. Nichtsdestotrotz ist es spannend zu sehen, wie sich verschiedene Mannschaften europäisch präsentieren. Gerade Dortmund ist für mich auch so eine Mannschaft, die gerne mehrere Gesichter hat und eigentlich immer das Beste in der Champions League zeigt. Ja, was noch? Barcelona, ich als Verfolger von Barcelona habe natürlich mit Freude gesehen, dass der Marcus Rashford seinen Einstand jetzt offiziell gegeben hat, weil er in einem Spiel seinen Stempel können aufdrucken konnte. Ich glaube nach wie vor, das ist eine super Akquisition von Barca. Weil der Rashford, du hast ja gesehen, was für Potenzial der Typ hat. Ist crazy, wie schnell der ist. Ja, das macht natürlich schon Spass, aber ich gebe dir recht. Es wird alles noch seine Zeit brauchen, genauso wie in den Ligen auch, um zu sehen, wer wo steht. Aber es macht natürlich Spass und ja, wir werden dranbleiben.
Definitiv, ja. Jetzt haben wir noch ein Thema, mindestens, wo vielleicht auch schnell geht. Du hast mir gesagt, ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Heute ist Ballon d'Or.
Richtig, heute ist Ballon d'Or. Und so wie es aussieht, und da beantworte ich wahrscheinlich eine Frage, die du nachher gestellt hast, wird der Gewinner vom Ballon d'Or aufgrund von einer Spielverschiebung, die gestern wegen Unwetter entstanden ist, nämlich der Ousmane Dembélé, nicht anwesend sein, weil er gegen Marseille muss spielen.
Das habe ich auch gelesen, aber ich habe nicht gelesen, dass es wegen einer Verschiebung ist. Ich habe nur die Schlagzeile gesehen, PSG nimmt nicht an Zeremonie teil. Und dann habe ich gerade gedacht an letztes Jahr, wo ja Real nicht gegangen ist, weil der Vinicius nicht gewonnen hat. Und das ist einfach wegen einer Spielverschiebung gesehen.
Okay. Ja, ich glaube, es hat Unwetter gegeben, die hätten gegen Marseille gespielt.
Weil ich habe dann schon wieder reininterpretiert, in dem Fall ist es nicht der Dembélé. Wer ist es denn? Und dann bin ich noch einmal auf ein Spiel gekommen, wo du dich wahrscheinlich gefreut hast, auf Rafinha. Aber hey, ich weiß gar nicht. Müsste aus deiner Sicht der Dembélé sein?
Ich muss ehrlich zugeben, ich verfolge die Zeremonien schon länger nicht mehr. Also es hält sich über die Stange mit, wie lange ich nicht mehr FIFA spiele.
Also sehr fair, das kommt bei mir auch an, ungefähr.
Ja. ist auch schon ein Moment her, aber nichtsdestotrotz. Und da grüße ich an dieser Stelle noch ganz lieb meinen Freund und Kollegen Robin. Mit dem hatte ich mal vor Jahren eine Diskussion in Costa Rica, wieso der Bukayo Saka der bessere Spieler ist als der Ousmane Dembélé. Nein, aber ich würde jetzt schon tendenziell davon ausgehen, dass es der Dembélé macht.
Also ich persönlich finde ja, Achtung Ironie, es ist ja immer eigentlich jedes Jahr der Spieler geworden, der auch Weltmeister geworden ist.
Also ja, so, weißt, einfach der, wo
Cannavaro, Messi, ja, und genau, so. Und jetzt ist ja Chelsea Weltmeister geworden. Ja. Also eigentlich müsste es ja der Cole Palmer sein.
Ja, wäre sicher, sicher lustig. Gibt sicher ein sehr unterhaltsames Interview. Ich glaube, das kommt noch ein bisschen zu früh. Jetzt warte schon mal ab, wie es dann ist. Sollte dann nächstes Jahr Three Lions Weltmeister werden? Würde das der Fall sein? Gehe ich davon aus, dass auch der Cole Palmer eine relevante Rolle wird spielen. Aber für die Saison, glaube ich, ist es noch ein bisschen zu früh. Ja, heute oben, respektive morgen, wird man es wissen. Und die Nominierten sind bekannt, Dembélé, Rafinha und?
Ich weiß nicht, ob Top 3 schon draussen sind, aber es sind ja sind irgendwie 25 oder so auf der Liste.
Nemo, ich glaube, das wird dann immer nach hinten ein bisschen gecuttet und so.
Ja.
Aber ja, bin gespannt. Wie gesagt, ich glaube, es ist der Dembélé. Was denkst du, weißt du, aus was wird sein?
Ja, also ich glaube so, ausser vergiss jetzt gerade einen, aber ich glaube die, so sind schon die zwei, wo Dembélé, Rafinha, da gibt es noch, wer ist im Champions League gesehen, Inter, die haben keinen Titel geholt.
Nicht schwierig.
Mbappé ist jetzt auch nicht irgendwie die Saison gesehen, wo man müsste sagen, das ist, Liverpool hat natürlich eine starke Saison gehabt, denke ich aber jetzt auch nicht, dass dort jemand, weil sie in der Champions League. Ja, wahrscheinlich wird es ein Dembélé. Ja. Was eigentlich schon auch krass ist.
Krasse Story, das muss man schon auch sagen. Ja.
Hat man eigentlich nach Barca fast ein bisschen abgeschrieben. So.
Ja, das hat mir unglaublich weh, da, wo er gegangen ist. Aber das hat halt einfach dort nicht sein sollen. Ich glaube, da hat auch sein Teil dazu beigetragen. Aber das ist schon ein sehr spezielles Spiel in seiner Art und Weise, wie er das Spiel interpretiert, mit seiner Links-Rechts-Schwäche oder Stärke, die er hat. Also auch die Entwicklung, die er gemacht ist, hat, auch wenn er auf dem Flügel spielt, fast das falsche 10 oder falsche 9 spielen. Das ist schon cool. Und ja, mal schauen, was dann schlussendlich macht. Ich würde sagen, Till, wir lassen es gut sein für diese Woche. Und ja, Entlöhne euch in einer Woche, glaube ich, wo auch wieder gespielt wird. Jetzt morgen, übermorgen etc. pp. Ich möchte mich bedanken, Tim, für das schöne Stündchen miteinander. Hat Spass gemacht.
Danke dir, ja, absolut. Froh bin ich zurück. Danke dir, danke euch, die zugelassen haben.
Und dann euch eine ganz gute Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf Spotify und allen anderen Plattformen würdet hinterlassen. Das macht immer Spass. 10 Kommentare, dasselbe. Lasst uns gerne über etwas diskutieren. Dann schreibt es rein und wir können es aufnehmen. Und bis dann habt ihr eine gute Zeit. Bleibt frisch und munter und bis nächsten Montag. Ciao, ciao.
Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.